Moin Moin und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Reisepodcast. Heute nimmt uns Michael Mehrbeck von Abendsonne Afrika mit ins ursprüngliche und kaum besiedelte Botswana. Von ihm erfahren wir, warum man niemals Zitrusfrüchte mit auf Safari nehmen sollte und wie es sich anfühlt, wenn man sich mit dem Auto festgefahren hat und plötzlich ein junger paarungswilliger Elefantenbulle im Rückspiegel auftaucht. Hallo Michael und herzlich willkommen bei Abgehoben, der Reisepodcast. Heute entführst du uns nach Botswana. Für mich ist Botswana ein komplett unbeschriebenes Blatt und daher schlage ich mal vor, dass du vielleicht unseren Zuhörern einfach mal so ein bisschen erklärst, wo liegt überhaupt Botswana?
Ja, hallo, Dumelama, Dumelara, das ist die Landessprache in Setswana und bedeutet so viel wie hallo meine Dame, hallo mein Herr. Und Botswana liegt unten im südlichen Afrika, die Perle des südlichen Afrika, umgeben an der Südrand von Südafrika, an seiner westlichen Seite Namibia und an der östlichen Seite Simbabwe. Und kaum vorzustellen, Botswana ist ungefähr 1,5 Mal so groß wie Deutschland, aber beherbergt nur ungefähr 2,3 Millionen Menschen.
Das klingt schon mal nach Slow-Tourismus pur, oder?
Zumindest die Abstandsregel ist auf jeden Fall immer eingehalten, da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Und das ist vom Tourismus zwar auch schon länger entdeckt, aber es befinden sich immer wenige Gäste sowie wie auch wenige Menschen in Botswana. Und daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass man seinen Nachbarn hier irgendwo in der Kalahari begegnet.
Sehr schön. Botswana ist ja nun, wie du sagtest, vielleicht etwas weniger bekannt. Wofür reist man nach Botswana? Mir kommt da natürlich gleich spontan Safari in den Kopf, aber vielleicht ist das völlig falsch.
Ja, damit haben wir es eigentlich schon so zu 100% getroffen. Botswana steht wirklich für 100% Safari, aber ein Safari-Gefühl, was man sich so wirklich auch noch so vorstellt. Einige kennen ja noch vielleicht Karen Blixen, Robert Redford, ne, Einsame Hügel etc. Man kennt so Hatari früher, die großen riesigen Flächen, auch wenn das alles in Ostafrika gespielt hat. Aber das spiegelt Botswana auch wieder in seiner Ursprünglichkeit, in seiner Weitläufigkeit und weniger so 20 oder 30 Safari-Fahrzeuge an einem Sighting, wie man das ja so schön nennt, dort wo 20 Fahrzeuge beziehungsweise dann bis zu 100 Personen dann eine Gepardenjagd oder irgendeine Safari-Attraktion betrachten.
Hat so viel Exklusivität, ich meine jetzt im Punkto Space und Abstand und Raum und Freiheit und Freiheitsgefühl und Einsamkeit, hat das seinen Preis oder gibt es Botswana zu verschiedenen Preisniveaus?
Grundsätzlich würde ich das bejahen. Botswana ist hochpreisig, ist etwas teurer. Exklusivität, Freiheit, Einsamkeit hat heute einfach seinen Preis. Natürlich kann man auch für unterschiedliche Budgets etwas zusammenstellen. So die günstigste Variante ist dann der klassische Selbstfahrer mit Dachzelt durch den Busch, wobei hierzu gute Fahrkenntnisse notwendig sind, also Tiefsandfahrten, Wasserdurchfahrt. Man sollte aber auch Elefanten lesen können, wenn man durch den Chobe Nationalpark fährt. Also ist nicht ganz ungefährlich und auch im Rahmen der Nachhaltigkeit hinterlassen Selbstfahrer häufig doch tiefe Spuren hier in der Natur. Deshalb sind die klassischen Sachen Flugsafaris, aber auch mobile Safaris geführt und die haben einfach seinen Preis. Wenn man mit, ich sage jetzt mal, 24 Gästen auf einem Gebiet ist so groß wie München, wo also kein anderer Tourist dann mit in dieser Region ist.
Wahnsinn, das klingt super spannend. Du sprachst jetzt die verschiedenen Art und Weisen wie Flugsafari und so weiter an. Gerne würden wir da ein bisschen genaueres von dir erzählt bekommen, was man so alles erleben und machen kann.
Oh ja, da holen wir also jetzt mal lange aus und ich hoffe, die Zuhörer bringen jetzt mal drei Stunden Zeit mit. Ich versuche es also mal ein bisschen zusammenzufassen. Also ich hatte es ja schon mal, der Selbstfahrer, der muss also wirklich gut ausgerüstet sein, muss vorbereitet sein, sollte auch auf jeden Fall, wenn er Anfänger ist, nur in der Trockenzeit fahren, weil in der Regenzeit Schlammdurchfahrten, Matschdurchfahrten, Wasserdurchfahrten. Also wollen wir gar nicht im Detail drauf eingehen. So die zwei klassischen ursprünglichsten Reiseformen in Botswana sind einmal A, die Flugsafari. Das heißt, ich fliege von Region zu Region, wie zum Beispiel Naipen, Makadikadi Nationalpark, das berühmte Okavango Delta, der Chobe Nationalpark, bis oben hoch fast zu den Viktoriafällen mit einem Buschflieger. Das sind heutzutage 14 bis 16 Sitzer. Und komme in den verschiedenen Regionen an und mache mit diesen Unterkünften, wo ich also lande, dann unterschiedliche Aktivitäten. Wie Bootsfahrten, Mokoro-Fahrten im berühmten Okavango-Delta oder die klassische Wildbeobachtungsfahrt mit zwei oder maximal vier weiteren Gästen in diesen Gebieten. Das ist natürlich exklusiv, auch kaum andere Fahrzeuge finden sich dort vor. Und habe einfach da erlebe wirklich hautnah einzeln die klassische Safari und die Wildbeobachtung.
In manche Entschuldigung. Entschuldigung, Michael, wie stelle ich mir da die Unterkünfte dann vor?
Also die Unterkünfte gibt es von einfach, also Zeltcamps, das ist eine Plattform, da ist ein Zelt drauf, da ist ein richtiges Bett, richtige Dusche, richtige Toilette drin, würde man sagen so 20 Quadratmeter Zelt, bis wirklich sehr luxuriöse 100 Quadratmeter Zelte mit Messingbadewanne und eigenem Planschpool davor. Also von der Unterkunft alles in natürlichen Materialien gebaut und immer mitten in der Natur drin, keine Zäune. Der Leopard, der Elefant, aber auch die Giraffe laufen hin und wieder durchs Camp durch oder Warzenschweine sind einfach Campgenossen, die da sind. Gibt es also verschiedenste Kategorien. Das ist einmal ein Kriterium, worauf man achten sollte. Weiteres Kriterium ist natürlich auch die Jahreszeit und welche Tiere man schwerpunktmäßig in diesen Regionen vorfindet. Also es gibt Regionen mit einer Vielzahl von Wildhunden, mit Leoparden oder klassisch Elefanten, Zebras, Giraffe oder einen guten Mix davon. Also wichtig neben der Wahl der Region des Camps ist natürlich auch, welche Tiere sehe ich wo und welche Aktivitäten kann ich in den einzelnen Camps machen? Denn nicht jedes Camp in Botswana liegt im Okavango-Delta und nicht überall kann man Mokoro oder Bootsfahrten machen.
Was sind denn deine absoluten Highlights? Was hat dich so fasziniert, wo du sagst, also wenn Botswana, dann unbedingt das, weil es entweder woanders auf der Welt das nicht gibt oder weil es einfach so unsagbar schön ist?
Also das ist schwierig zu sagen aufgrund der Vielfältigkeit, die Botswana mit den Salzwannen zu bieten hat oder der Trockensavanne der Kalahari oder dem Okavango-Delta. Für mich ist einfach das Ausschlaggebende diese Exklusivität und diese Ursprünglichkeit, die man heute hier noch in Botswana antreffen kann. Und von den Gegenden sind einfach alle schön, auch zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Also nicht, dass man immer so in dem klassischen Reiseführer liest, von Mai bis Oktober können Sie nach Botswana und danach nicht mehr, wenn Regenzeit ist. Im Gegenteil, ich war gerade letzte Woche noch in Botswana gewesen und jetzt ist noch Ende der Regenzeit und man hat wunderschöne Wolkenformationen, Zugvögel sind zuhauf im Okavango-Delta. Aber auch Jungtiere werden um diese Jahreszeit geboren bzw. sind geboren worden und sind wunderschön zu beobachten.
Also eventuell so ein bisschen azyklisch empfiehlst du eigentlich den Gästen zu reisen? Also nicht den klassischen Empfehlungen zu folgen, sondern gerade dann, wenn man sagt, oh, es ist Regenzeit, dann gerade dann Botswana entdecken?
Ich würde sagen, beides. Das eine schließt das andere nicht aus. Regenzeit ist zum Beispiel die Kalahari, Naipen, Makadikadi Nationalpark. Die blühen auf, die sind wunderschön, die sind grün. Weil im September, Oktober, November, wenn 6 Monate nicht geregnet haben, ist es da wirklich harsch, trocken und die Tiere verteilen sich auch. Im Gegensatz vielleicht zum Okavango-Delta, wenn ich der absolute Okavango-Delta-Fan bin, dann möchte ich unbedingt die langen Bootsfahrten machen und diese Pokoro-Fahrten. Dann empfiehlt sich vielleicht Mai, Juni, Juli, August wieder. Wobei das natürlich wieder Hauptreisezeiten sind, die preislich natürlich direkt wieder nach oben gehen.
Wenn ich jetzt trotzdem sage, boah, ich will nach Botswana, aber ich will trotzdem die ganzen schönen Sachen sehen, du scheint ein bisschen kompliziert zu sein oder man scheint so priorisieren zu müssen. Wenn ich aber jetzt sage, okay, ich habe 14 Tage und will das Beste mitnehmen, wie würde so eine Reise aussehen?
Oh, ist eine gute Frage. ja, also ich würde dann immer ein Trockengebiet unten, Makadikadi Nationalpark mitnehmen, Boteti-Fluss, der ist immer wunderschön. Ich würde eine Reisezeit wie zum Beispiel April, Mai nehmen, so the best of both, Ende der Regenzeit, Beginn der Trockenzeit. bestimmte Wassercamps im Okavango-Delta nehmen, die vielleicht etwas nördlicher liegen, um also schon mit Wasser gefüllte Kanäle anzufinden. Und dann Chobelin Yanti, der geht also, blüht also auch auf ab Mai, Juni, wenn die Elefanten dort hinein migrieren und die Victoria-Fälle, die man häufig bei einer Botswana-Reise zum Schluss immer mit integriert, die würde ich dann ans Ende setzen. Und da ist dann auch noch sehr viel Wasser bei den Victoria-Fällen.
Klingt total spannend. Was war deine absolut aufregendste Tierbegegnung?
Da gibt es eigentlich viele zu berichten. Einige waren dumm, weil man mal länger ausgestiegen ist und zu Fuß durch den Busch gelaufen ist. Aber eine Erfahrung ist uns immer im Gedächtnis geblieben, meiner Frau und mir, im Chobe Nationalpark, wo wir im Tiefsand stecken geblieben sind, weil vor uns eine Elefantenherde, eine Mutterherde, entgegengekommen ist, die dann sehr nervös wurden und im Hintergrund kam ein Elefantenbulle, der in der Mast war, das heißt, er will sich paaren. So kann man sich vorstellen, 21-Jährige, die in die Bar gehen, leicht angetrunken sind und gereizt sind. Und wir steckten so dazwischen fest und rechts und links dichter Busch. Und der Elefantenbulle sah so aus im Rückspiegel wie bei Jurassic Park, wie der Tyrannosaurus Rex dann sozusagen im Spiegel aufgetaucht ist. Und und wir uns nur noch gesagt hatten, einatmen, ausatmen, ganz ruhig bleiben, keinen Motor anmachen, bloß nicht vor und zurück. Und nach wenigen Minuten war dann die Situation auch wieder geklärt.
Klingt super genial und vor allen Dingen bringt das mich gleich auf die nächste Frage. Ist, wenn du jetzt irgendwas empfehlen würdest, was man auf gar keinen Fall probieren oder machen soll, dann hast du bestimmt ganz viele Tipps für unsere Zuhörer, was man im Busch bzw. bei einer Safari nicht tun sollte.
Ja, auf jeden Fall für die Selbstfahrer keine Zitrusfrüchte mit in den Busch nehmen, weil Elefanten lieben Zitrusfrüchte und egal, wo man diese versteckt, ob im Kühlschrank oder im Zelt, hinten in der äußersten Ecke, die Elefanten spüren diese auf und nehmen das ganze Zelt inklusive Fahrzeug auseinander.
Da wäre ich nie drauf gekommen. Ja. Okay. Also man merke, am besten einen Guide nehmen, auf jeden Fall mit Experten sprechen, wenn man so eine Reise plant, das lohnt sich.
Ja, sollte man, dafür sind wir ja auch da, natürlich. Kann man sowas auch versuchen, sich selber zusammenzustellen. Aber ich würde mal sagen, man verpasst einiges oder beziehungsweise man verliert doch etwas an Qualität. Und besonders in so einem hochpreisigen Reiseland, da sollte es dann auch einfach sitzen, wenn man sich für bestimmte Regionen oder auch Unterkünfte entscheidet.
Interessiert. Absolut deiner Meinung. Man sollte so eine Reise unbedingt von Experten planen lassen. Wir haben gerade eben schon die verschiedenen Regionen, die verschiedenen Jahreszeiten, die verschiedenen Formen, die verschiedenen Unterkunftsformen. Es ist einfach so vielseitig, dass man ja am besten sich den Rat eines Experten wie bei euch bei Abendsonne Afrika holen sollte. Auf jeden Fall. Eine Frage habe ich noch. Botswana steht ja auch für Nachhaltigkeit und für Artenvielfalt. Ist das reines Greenwashing? Ein Image, was sich das Land gibt, oder entspricht das auch wirklich der Realität?
Naja, auch dazu gibt es immer zwei Seiten der Medaille. Grundsätzlich ist Botswana nachhaltig, war auch jetzt über viele Jahrzehnte wirklich federführend, was hier Conservation angeht. Aber natürlich gibt es immer wieder auch mal wirtschaftliche Interessen, die zu Konflikten führen, egal ob es vom Hydrodammbau, der aus Namibia ausgeht, das Okavango-Delta vielleicht bedroht. Es gibt neue Minen, die gefunden werden, wo Diamanten, das ist die größte Einnahmequelle Botswanas, wo es immer wieder mal zu Konflikten kommt. Aber auch natürlich Jagdgesetze. Leider möchten die Menschen immer noch weiter auf Tiere schießen und Tiere töten, egal ob Elefant oder auch Löwe. Und da gibt es natürlich auch Konflikte zwischen der Bevölkerung, die natürlich viel Geld mit so etwas verdienen kann, weil grundsätzlich Botswana ist nicht arm, aber auch nicht reich. Und so gibt es also auch hier zwei Seiten zu der Medaille. Grundsätzlich ist es bei Botswana zu begrüßen, aber auch so ganz sauber ist man nicht, aber wer ist das schon?
Im Punkto aber jetzt Nachhaltigkeit von Abholzung von Grünflächen und so weiter, ist das denn etwas, was in Botswana auch respektiert wird?
Soweit ich das selber nachvollziehen kann, ja, man hat auch die Herstellung von Mokoros, die wurden ja früher aus gutem Teakholz geschlagen, solche Mokoros und ausgehöhlt. Da ist man schon hingegangen, die sind heute alle aus Kunststoff. Ganz klar, so viele Wälder gibt es jetzt dann in Botswana auch nicht, weil es halt viel Trockensavanne ist, es ist ja alles Kalahari. Mhm. Und davon kann man eigentlich ausgehen, dass große Länderflächen geschützt sind. Ich glaube, so fast ein Drittel des Landes steht unter, in Anführungsstrichen, Naturschutz.
Ja, genau.
So, und das ist einfach schon das, da kommen viele Länder dieser Welt überhaupt nicht heran, geschweige denn Deutschland. Und da muss man.
Die hatten wir jetzt von vornherein weg rausgenommen.
Ja, die haben wir rausgenommen.
Im Vergleich.
So, und also das ist
Thema
schon,
war ja Nachhaltigkeit.
Genau, also da wird schon viel gemacht und man weiß auch, dass der Tourismus und die Safari natürlich eine wichtige Einkommensquelle ist und daher diese natürlich auch schützenswert oder zu schützen ist.
Fantastisch. Du hattest uns eben mit so ein paar Wörter auf Botswanisch, was sagt man jetzt wahrscheinlich gar nicht, ne? Oder? Auf in der Landessprache zu.
Dumela, ja, die Landessprache ist Setswana. Setswana ist die Landessprache.
Perfekt.
Englisch ist die Amtssprache.
Ja. Und magst du uns noch ein bisschen mehr über die Sprache und die Menschen erzählen?
Also die Menschen sind einfache, ländliche Menschen. Es sind sehr freundliche Menschen, aber eher zurückhaltend. Also eher ein bisschen introvertiert als extrovertiert. Haben natürlich profitiert von den Diamanten, die Orapa-Minen. Also Botswana ist einer der größten Diamantenproduzenten der Welt. Und leben vom Ackerbau und Viehzucht. Also Viehzucht ist die drittgrößte Einnahmequelle neben Diamanten, Tourismus, dann die Viehzucht und sehr hilfsbereit. Wobei man in Botswana sagen muss, wenn man auf so einer Flugsafari ist, hat man relativ wenig Kontakt mit der lokalen Bevölkerung, weil man halt schon einfach sozusagen von Region zu Region, von Camp zu Camp fliegt und man eigentlich nur in diesen Safari-Gebieten unterwegs sein möchte, ist. Und wenn man so die Menschen auch so ein bisschen kennenlernen will, dann sollte man auch mal ruhig einen Road-Transfer machen zu einer der Camps oder Lodges, wie zum Beispiel im Meno Aquena, wo man dann mal eine Stunde durchs Land selber fährt, Dörfer sieht, aber auch mit so einer Lodge mal mit so einer Bevölkerung in Kontakt kommen kann.
Das hört sich doch auch sehr nett an. Apropos Bevölkerung, wie ist die Verpflegung, die Küche in Botswana? Gibt es irgendwas Lokales, was du empfehlen würdest?
Also im südlichen Afrika ist relativ wenig, was der internationale Gast isst. Das ist meistens Pap, das ist also Maismehl, wie sozusagen Kartoffelbrei nur aus Mais. Und das wird einfach mit Fleisch und Soße serviert. Das ist ein relativ einfaches Gericht. Mehr kennt der Botswana eigentlich nicht.
Also nicht wie in Südafrika, was super bekannt ist für seine super Küche zu einem super Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ganz anders.
Ja, wobei Südafrika ist ja auch von vielen Richtungen geprägt, von indischer Richtung. Der Südafrikaner selber ja mit viel Brei, also mit viel Fleisch und so. Das ist in Botswana nicht so. Oder so eine italienische Küche, wo wir also von Antipasti bis Tiramisu alles haben. Das kennen wir da jetzt nicht. Die Küche selber hat sich eher auf international eingestellt, das, was man in den Unterkünften selber bekommt. Und in der Regel ist bei so einer Safari, nimmt man dann schon mal 2 bis 3 Kilogramm zu, nachdem man 14 Tage Tiere beobachtet hat.
Das hört sich so an, als wäre man doch viel im Auto oder im Flugzeug.
Richtig, richtig.
Und wenig gelaufen dann.
Wenig gelaufen, das ist vollkommen korrekt. Und man wird also von morgens bis abends gefüttert. Der klassische Tagesablauf auf so einer Safari ist ja so 5.30 Uhr aufstehen, 6 Uhr mit Tee, Kaffee, kleinem Frühstück geht's los. Dann nochmal Kaffee, Tee zwischendrin, weil man jetzt 3 Stunden da auf der Pirsch ist. Dann großes Brunch, 11.30 Uhr bis 12 Uhr, 2-3 Stunden Siesta, dann 15 Uhr Kaffee, Kuchen mit kleinen Hors d'oeuvres und süßen Leckereien und dann natürlich den klassischen Sundowner, 18 Uhr mit Fingerfood und Snacks, 20 Uhr 3-Gänge-Menü und den Absacker am Lagerfeuer, da ist also wenig
Platz. Hört sich ganz Platz. Nach meinem Geschmack an.
Wenig Platz, ja, genau.
Klingt absolut fantastisch. Was sind so deine drei Highlights, die du den Zuhörern noch zum Ende mitteilen möchtest? Was müssen sie noch wissen oder was sind deine persönlichen Präferenzen oder was magst du uns einfach nochmal zu Botswana zum Schluss des Podcasts nochmal sagen?
Also weniger ist oft mehr. Wenn man zum ersten Mal nach Botswana reist, nicht versuchen, alles in eine Reise reinzupacken. Lieber 3-4 Nächte an einem Ort zu bleiben, als immer nur so 2 Tage. Das ist ein häufiger Anfängerfehler. No expectations, sagen wir immer im Busch. Also keine Erwartungen, weil der Busch ist immer so vielfältig, auch dass von irgendwoher plötzlich irgendwas herkommt. Und auch die kleinen Dinge wertschätzen, die eigentlich so einer Trockensavanne häufig zur Verfügung stehen. Also nicht immer nur die Big Five, wie wir sie aus Südafrika kennen. I'm a Big Five Reserve. Nein, also es gibt auch Erdmännchen, Erdhörnchen, Wüstentrockentiere wie Schabrackenhyänen oder auch Honigdachse, die also faszinierend zu finden und zu beobachten sind. Und das würde ich immer einem raten, wenn er zum ersten Mal nach Botswana reist, um sich hier einfach überraschen zu lassen. Neben der klassischen Flugsafari gibt es natürlich auch noch die mobile Safari, die auch häufig so ein Preis-Leistungs-Kompromiss ist. Also man ist hier wirklich mitten im Busch, man hat seinen Guide, man hat seine eigene Crew und reist dann mit einer kleinen Gruppe von 6 bis maximal 10 Personen durch den Busch und kann das natürlich auch hervorragend noch mit einer Lodge vorher oder hinterher kombinieren. Und von der Erfahrung und von der Vielfältigkeit steht also so eine mobile Safari, die man auch privat mit der eigenen Familie organisieren kann, dem also nichts entgegen, was eine Flugsafari angeht.
Magst du uns einfach mal auch eine Idee von dem Budget geben? Wir sprachen ja jetzt über verschiedene Möglichkeiten und Preise. Wie stelle ich mir das pro Person, so einen Preis vor Ort jetzt ohne den Flug?
So, gehen wir mal so von einer mobilen Safari aus, 10 Tage, die liegt dann so bei ungefähr 4.000 Euro pro Person im Doppel. So geht auch eine Flugsafari los, aber links in der Nebensaisonzeit. Also in der Regenzeit würde ich immer eine Flugsafari machen, weil wenn man in diesem Zelt ist und es regnet mal wirklich 2 Tage runter, kann das relativ unangenehm sein. Wobei dann so eine Flugsafari schon mal ganz schnell auf ungefähr 7.000, 8.000 bis 10.000 Euro pro Person in der Zwischen- und auch Hochsaison kommen kann.
Und da sind die Mahlzeiten aber auch drin schon, ne?
Also das ist immer alles fully exclusive, inklusive Getränke, Essen ohne Ende. Das Einzige, wo man noch Geld ausgeben kann, ist im Souvenirshop beziehungsweise beim Trinkgeld.
Ah, das hört sich doch sehr gut an. Ich meine, für 10 Tage ist das ein sehr fairer Preis. Wenn ich jetzt das vergleiche mit zum Beispiel Kreuzfahrtpreisen oder sonstiges in der gleichen Kategorie, sagen wir mal, dann gibst du es auch raus, ne?
Ja, absolut. Es ist natürlich auch immer so, nach oben hin gibt es keine Grenzen. Man darf also
Logisch,
3.000 Euro pro Nacht pro Person ausgeben, wenn man es hat in so bestimmten Camps, wie zum Beispiel Mombo Camp auf Chiefs Island, was wirklich so, also das Nonplusultra auch der Wildbeobachtung ist. Aber es ist einfach sehr vielfältig. Und ich hatte es ja eingangs schon mal gesagt, Botswana gibt eigentlich für jeden Safari-Enthusiasten etwas her.
Ja, absolut. Und ich denke, jeder hat sein eigenes Budget und kann dann entscheiden, was er machen möchte. Aber das ist ja gerade schön, dass es diese vielfältigen Optionen gibt quasi.
Richtig.
Und würdest du Botswana noch mit einem anderen Zielgebiet kombinieren oder?
Also ich würde sagen, wie eben auch schon mal oder gesagt, weniger ist oft mehr und ich würde bei Botswana bleiben, wenn man noch so ein bisschen entspannen will. Man setzt ja hinten dran auf die Victoria-Fälle, die meines Erachtens auch zu jeder Jahreszeit sehr schön sind. Also ich war bestimmt schon fast 2 Dutzend Mal an den Victoria-Fällen und auch zu verschiedensten Jahreszeiten. Für meinen Geschmack immer sehr schön. Man kann dort auch einfach mal 2 oder 3 Tage ausspannen. Wir werden es häufig gefragt. Wir würden gerne hinterher noch eine Badedestination mit einbauen. Das ist dann immer mit Aufwand verbunden. Man könnte jetzt zum Beispiel über Johannesburg nach Mauritius nochmal gehen, über Johannesburg nach Mosambik. Das wären so 2 Klassiker, um hier vielleicht noch einen Badeaufenthalt mit einzubauen. Aber in Zeiten von Covid, desto weniger Grenzübergänge, umso besser in der Regel.
Klingt wunderbar, Michael. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns Botswana vorzustellen. Und ich fand es total spannend, weil viele Aspekte hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Insofern vielen Dank für die Informationen und dir noch einen schönen Tag.
Ja, gerne. Euch auch. Danke fürs Zuhören.
Danke, Michael. Tschüss.
Tschüss.
Wenn ihr einige der Tipps zu Botswana nachlesen möchtet, dann schaut bitte in unsere Shownotes rein. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast teilt und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Macht's gut, eure Simone.